Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Online-Gottesdienst. Schön, dass wir wieder beieinander sein können. Schön, dass wir uns heute auf diesem Wege sehen. Es ist ja leider so, dass wir auch auf absehbare Zeit nicht sinnvoll Gottesdienst im Musikum feiern können, weil die Auflagen für Gottesdienste im Augenblick derart strikt noch sind, dass es keine wirklich schöne Erfahrung ist. Stühle im Raum verteilt mit 2 Meter Abstand, jeder muss eine Maske tragen. Es ist schwierig zu singen, es ist schwierig, sich zu begegnen. Also, wir brauchen wahrscheinlich noch etwas Geduld, bis wir uns wieder in gewohnter Weise treffen können. Aber das Lobpreisteam hat sich wieder wahnsinnig ins Zeugs gelegt. Ich bin total begeistert. Vielen, vielen Dank für euren großen Einsatz. Vielen Dank, David. Vielen Dank für das tolle Team, für den super Einsatz. Ich danke dir, ich danke euch, dass wir so ein tolles, zu Herzen gehendes Erlebnis gerade jetzt auch vor der Predigt haben. Wir sind in der Serie Kirche groß geschrieben und heute kommt der Teil 4. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, noch eine Einladung. Ab sofort, noch 7 Dienstage, laden wir dich herzlich ein um 18:30 Uhr zum Ausgangspunkt. Das ist eine super Gelegenheit, noch einmal den eigenen Glauben neu zu vertiefen, neu zu gucken, wo stehe ich eigentlich? Glaube ich das, was ich glaube? Und vielleicht möchtest du jemandem den Link schicken und ihn einladen. Wir sind als Team im Hintergrund dabei, begleiten dich, begleiten euch im Chat und laden euch dann nach dem halbstündigen Vortrag ein auf eine Plattform, um sich persönlich zu begegnen, um noch Fragen zu beantworten, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine super Gelegenheit. Wir hatten letzten Dienstag um 18:30 Uhr schon einen ganz tollen Start und vielleicht magst du dazustoßen. Du kannst jederzeit dazukommen. Nächsten Dienstag um 18:30 Uhr, Teil 2, Ausgangspunkt. Meine Tochter war kürzlich eingeladen bei Menschen, die totale Borussia Dortmunds-Fan waren. Sie haben davon geschwärmt, wie toll ihr Verein ist, wie toll die einzelnen Fußballspieler sind. Und das Besondere an diesem Besuch und an dieser Begeisterung ist, sie musste auch noch die Hymne von Borussia Dortmund lernen. Sie kann sie jetzt, also ich spiele sie mal kurz ein, vielleicht weißt du gar nicht, um welche Hymne es geht. Wir sind alle am Borsingplatz geboren, haben früh schon durch alle Zeiten unser Herz verloren. Wir spüren, dass egal wohin die Fußballwelt sich dreht, Borussia Dortmund niemals untergeht. Es gab Zeiten, da ging es uns richtig schlecht. Wir blickten in den Abgrund und schworen uns jetzt erst recht gemeinsam durch das Tränental, geschlossen Hand in Hand. Am Ende der dunklen Gasse erstrahlt die gelbe Wand. Und dann der Refrain Borussia Dortmund 09. Meine Tochter war super beeindruckt von der Begeisterung, die ihre Gastgeber hatten über Borussia Dortmund, über ihren Fußballverein, über die Spieler, über die Gemeinschaft. Und als sie mir das so erzählte, da habe ich mir gedacht, wann warst du das letzte Mal so begeistert über Jesus? Wann hattest du, als du das letzte Mal Gäste hattest, direkt davon angefangen zu reden, wie wertvoll und wichtig dir Jesus ist, wie begeistert du von den Mitspielern bist, den Aposteln, was die alles Tolles gemacht haben? Und hast du ihnen direkt auch ein Lied beigebracht, ein Lied, das dir total am Herzen liegt, das sie dann singen mussten und auch nach dem Besuch dann auch konnten? Ich hörte kürzlich von einer Mutter, deren Kind im Garten auf dem Trampolin sprach und ganz laut in die Nachbarschaft hinausrief: Jesus, meine Hoffnung, lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Und sie erzählte mir, oh, es war ihr fast ein bisschen peinlich. Sie wollte eigentlich, dass ihr Sohn nicht so laut diese Botschaft in die Nachbarschaft hineinsingt. Wir sprachen ja letzten Sonntag darüber, dass wir Mut brauchen. Und in dieser Woche habe ich mich das wirklich gefragt. Wozu brauche ich Mut? Brauche ich wirklich Mut, um das, was mir wichtig ist, anderen Menschen mitzuteilen? Kirche ist ja kein Gebäude, haben wir inzwischen festgestellt, sondern Kirche sind Menschen wie du und ich. Menschen, die Jesus nachfolgen und von Jesus total begeistert sind. Menschen, die dafür einstehen, was ihnen wichtig ist. Menschen, die anderen Menschen davon erzählen, was Jesus ihnen bedeutet. Die auch das, was Jesus ihnen bedeutet, sichtbar werden lassen in dieser Gesellschaft, indem sie sich um Menschen kümmern, für Menschen beten, sich um Arme bemühen und selbst natürlich in Kleingruppen Gemeinschaft haben, über das Wort Gottes nachdenken. Alle diese Dinge sind ja Erlebnisse, die wir zusammen machen können, wo wir erfahren, dass wir Kirche sind, dass wir eine Gemeinschaft sind, eine Gemeinde sind. Lukas, der uns diesen Bericht von der Kirche in der Apostelgeschichte in seinem zweiten Buch aufgeschrieben hat, ein Mitarbeiter vom Apostel Paulus, ein Arzt, der erzählt uns jetzt, nachdem die Jünger also ernstlich bedroht wurden und misshandelt wurden, dass sie total voller Begeisterung und Freude von dem erzählt haben, was ihnen wichtig war. Sie haben überhaupt nicht aufgehört, davon zu erzählen, und ihr Zeugnis, das, was sie anderen Menschen gesagt haben, das wurde begleitet durch Zeichen und Wunder, durch Heilungen, und immer mehr Menschen haben sich ihnen angeschlossen. Die Gemeinde wuchs unaufhaltsam, und das hat natürlich sehr zur Irritation unter den führenden Leuten, unter der jüdischen Bevölkerung beigetragen. Und es kam andere sehr beeindruckende Menschen hinzu, unter anderem zum Beispiel der Stephanus. Und gegen diesen Stephanus hat sich dann eine Revolte erhoben. Sie haben Zeugen bezahlt, die falsche Anklage gegen den Stephanus erhoben haben. Das führte dann dazu, dass sie voller Wut, ohne Verurteilung, diesen Stephanus umgebracht haben. Und während Stephanus seine letzten Worte spricht, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, wendet Lukas jetzt den Fokus auf einen Mann, der jetzt auf die Bildfläche tritt. Das ist Paulus, Saulus, ein Pharisäer, ein junger Mann, so um die 30, 35, ausgesprochen gebildet, aus hochstehender Familie, und dem hat das gefallen, der hat das gut gefunden. Und als der Stephanus tot war, hat dieser Saulus so viel Wut gehabt auf die Christen und auf diese neue Bewegung, auf die Menschen, die Jesus nachfolgten, dass er sie überall versuchte zu verfolgen und einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn anzettelte. Lukas beschreibt das in der Apostelgeschichte im Kapitel 9. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Er wollte, dass da überhaupt gar nichts übrig bleibt. Und dann hat er sich überlegt, Jerusalem, das ist eine Sache, aber in Damaskus gibt es inzwischen auch solche Menschen, die Jesus nachfolgen, die fröhlich davon erzählen, was dieser Jesus ihnen bedeutete. Und jetzt wollte er auch nach Damaskus gehen, um dort die Jünger Jesu zu verfolgen. Und er hat sich zu dem Zweck an den hohen Priester gewandt und ihn um einen Brief gebeten, mit dem er entsprechende Bevollmächtigung bekam, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Und jetzt ist dieser Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Das sind ungefähr so von Jerusalem nach Damaskus Luftweg ungefähr 200 Kilometer, Fußweg ungefähr 300 Kilometer. Je nachdem, wie schnell man geht, ist man da schon 14 Tage unterwegs. Man wollte ja auch nicht in der Hitze des Tages laufen. Also Saulus mit seinen Begleitern ist zu Fuß unterwegs. Und ich vermute mal, dass dieses Erlebnis, die Steinigung des Stephanus, ihn schon auf irgendeine Weise bewegt hat und er jetzt in diesen 14 Tagen auf diesem Weg dorthin nach Damaskus mit seinen Gedanken beschäftigt war und sich überlegt hat, wer ist denn dieser Jesus und was tue ich da jetzt eigentlich? Und als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, also am Ende dieser fast 14-tägigen Reise, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Und gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: »Schaul, Schaul, warum verfolgst du mich?« Diese Stimme sprach Saulus auf Aramäisch an. Er hat seinen aramäischen Namen Schaul gerufen. Und wir wissen, Jesus, seine Muttersprache war Aramäisch. Also Jesus spricht ihn hier in seinem eigenen Dialekt, in seiner eigenen Sprache an. Und Saulus war total erschüttert und fragt: »Wer bist du, Herr?« Und die Stimme antwortete: »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus.« »Doch jetzt«, sagte die Stimme weiter, »steh auf, erhebe dich und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei, weil die haben zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Und jetzt richtet sich Saulus vom Boden auf, öffnete die Augen und konnte nichts mehr sehen. Er war blind. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage war er blind und fastete. Er aß nichts und trank nichts. Und Lukas berichtet uns jetzt, wie Gott hier Regie führt. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Und als der betete, sagte der Herr Jesus in einer Vision zu ihm: »Hananias.« Und er antwortete sofort: »Ja, Herr.« »Geh in die gerade Straße«, befahl ihm der Herr, »und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Und natürlich wendete der Hananias ein: »Herr, bist du dir sicher? Ist das wirklich eine gute Idee? Von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu seiner Gemeinde gehörten. Außerdem ist er von den führenden Pharisäern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Herr, ist das wirklich eine gute Idee? Ich glaube, ich lasse das lieber sein. Ich glaube, das ist viel zu gefährlich. Am Ende kostet das mich mein Leben.« Aber der Herr sagt: »Geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten.« Und das ist tatsächlich das, was dann durch diesen Dienst des Apostel Paulus passiert ist. Nach 10-jähriger Vorbereitung ist er ungefähr 47 nach Christus zu seiner ersten Reise aufgebrochen. Die erste Reise führte ihn durch Kleinasien und die zweite Reise von Kleinasien, durch Kleinasien und nach Griechenland. Ich habe mal ein Bild eingeblendet, dass du ungefähr sehen kannst, wo Paulus lang gereist ist. Im Übrigen eine Region, die uns heute auch wieder ziemlich in Atem hält durch die Flüchtlingskrise. Auf diesen Routen ist Paulus gereist, die erste und zweite Reise. Und dann hat er noch eine dritte Reise unternommen, nochmal nach Kleinasien und Griechenland. Und dann ist er in Schwierigkeiten gekommen. Das kannst du alles, wenn du die Apostelgeschichte liest. Und vielleicht hast du jetzt ja auch Freude daran bekommen und bist neugierig geworden und schlägst deine Bibel auf und liest mal, was da alles passiert ist. Ungefähr 58 nach Christus wurde Paulus dann nach Rom gebracht auf dem Schiff, weil er sich auf sein Bürgerrecht, sein römisches Bürgerrecht berufen hat. Und dort war er dann gefangen eine Zeit, allerdings relativ komfortabel. Er konnte in seiner eigenen Mietswohnung Gäste empfangen, einige Briefe schreiben noch und auch sonst wirken. Und dann ist er nochmal freigelassen worden und dann unter Nero ermordet worden, 67 nach Christus. Das vielleicht ein ganz kleiner, kurzer Überblick über das, was dieser Apostel Paulus getan hat. Und er hat auf seiner Reise, überall wo er hingekommen ist, von Jesus Christus erzählt. Er hat davon erzählt, dass Jesus der Messias ist. Und er hat überall Gemeinden gegründet. Und jetzt erzählt Jesus diesem Hananias in seiner Vision noch, und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden musste. Dieser Paulus war vielleicht der wichtigste Theologe, der die meisten Bücher auch in der Bibel geschrieben hat. Und er war ungefähr 70 Jahre, als er umgebracht wurde. Und er hat 30 Jahre lang hart gearbeitet, unter anderem auch dafür, dass du überhaupt davon erfahren kannst, dass Jesus derjenige ist, der eine Antwort gibt, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus derjenige ist, der die Beziehung zum Vater für dich in Ordnung gebracht hat. Dieser Paulus war so stark, dass er in dem Brief an die Philipper geschrieben hat: Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns und an mir habt. Paulus ist ja mit einer Gruppe von Leuten gereist. Er war nie alleine, aber er war der Anführer dieser Gruppe und er war eigentlich der wichtigste Mann und er hat sich wirklich intensiv eingesetzt. Also dieser Hananias in Damaskus war jetzt überzeugt. Jesus hat gesagt, du kannst da trotzdem hingehen, du sollst sogar da hingehen und für diesen Paulus beten. Und da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Schaul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hier erschienen ist, hat mich geschickt. Da siehst du, wie lebendig Jesus ist, wie stark er ist und dass er heute noch genauso wirkt, wie er damals gewirkt hat. Wenn ich diese Berichte lese, dann denke ich mir, wir als Kirche, wir als Gemeinde sollten das wieder viel mehr in Betracht ziehen, dass Jesus tatsächlich lebt und dass Jesus tatsächlich uns auch im Gebet ansprechen darf und vielleicht sogar zu Menschen hinschicken darf und uns Botschaften für Menschen gibt und ihnen so deutlich macht, dass Jesus sie wirklich kennt und Jesus sie wirklich lieb hat. Jesus möchte, dass du wieder sehen kannst, sagte Hananias zu Saul, und dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen und er konnte wieder sehen. Und dann hat er sich auf den Namen Jesus Christus taufen lassen, auf den Namen, den er gerade verfolgt hat, den Namen, wo er gesagt hat, in diesem Namen soll überhaupt nichts mehr geschehen, auf diesen Namen ließ er sich taufen. Und vielleicht ist es für dich, der du schon länger Jesus nachfolgst, auch so ein Impuls, dass du dir sagst, ja, eigentlich wäre das für mich auch dran. Eigentlich sollte ich mich auch dieses Jahr taufen lassen. Wir versuchen noch dieses Jahr, vielleicht gelingt es uns im Juli, wieder eine Taufe durchzuführen. Und vielleicht magst du dich da anmelden, schreibst du uns einfach auf info@czlive.de. Vielleicht möchtest du deine Entscheidung für Jesus Christus festmachen und öffentlich deutlich machen, ich bin jetzt jemand, der Jesus nachfolgt. Und nachdem Paulus dann etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Und dann war der so begeistert von Jesus, dass er schon in der Synagoge der Stadt Damaskus verkündete, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das hat natürlich alle total verwundert. Eben noch haben sie gehört, da kommt jetzt jemand, der schnaubt voller Wut und alle, die sich zu Jesus bekennen, die nimmt er gefangen und bringt sie ins Gefängnis und versucht sie anzuklagen oder gar umzubringen. Und jetzt dieser selbe Mann, der eben noch Jesus verfolgt hat, tritt jetzt für diesen Jesus ein, weil ihm dieser Jesus persönlich begegnet ist, weil er ihm persönlich gesagt hat, Saul, Paulus, Saulus, du sollst jetzt mein Diener sein, du sollst jetzt mir nachfolgen, ich möchte dich zu meinem Werkzeug machen, ich möchte durch dich, dass die Welt erfährt, dass ich der Messias bin. Und tatsächlich, dieser Paulus, der hat wie kein anderer Apostel gearbeitet. 30 Jahre ist er gereist, hat weite Reisen unternommen. Damals war das auch eine tolle Möglichkeit. Es war gerade zum richtigen Zeitpunkt ist das geschehen. Rom hatte ja die weite Teile der Welt eingenommen, hat überall Straßen hingebaut, sodass es ziemlich einfach war zu reisen. Es gab einen florierenden Handel auch mit Schiffen über dem Mittelmeer und da konnte man auch gut mit dem Schiff reisen. Also Paulus hatte alle Möglichkeiten zu reisen, ist dort überall hingekommen, ist natürlich vieles zu Fuß gegangen oder mit einem Maultier. Also es ging nicht besonders schnell, aber es musste ja auch nicht, weil er ist dann auch an den unterschiedlichen Stationen immer länger geblieben und hat dort das Evangelium gepredigt, hat die Leute aufgebaut, hat sie ermutigt und ermahnt und dann hat er Briefe geschrieben und in diesen Briefen spürt man sein Herz für die Gemeinde, sein Herz für die Kirche und seine Liebe zu den Menschen und immer wieder erklärt er ihnen, wie der Weg ist, wie den sie gehen sollen, worauf sie achten müssen, wovor sie sich schützen sollten. Das war eine besondere Zeit damals und vielleicht leben wir auch gerade heute in einer besonderen Zeit der Digitalisierung. Vielleicht ist diese Krise, in der wir gerade sind, gar nicht wirklich eine Krise, sondern eine ganz fantastische Chance, uns neu zu besinnen, uns neu auch zu hinterfragen. Ist das, was wir getan haben bisher richtig? Sollten wir so weiterleben oder gibt es vielleicht Dinge, die wir in unserem Leben ändern müssen? Gibt es vielleicht Entscheidungen, die wir treffen müssen? Vielleicht müssen wir auch unsere Beziehung zu Jesus Christus neu überdenken und uns fragen, wollen wir es hinnehmen, dass Menschen sagen, Kirche ist irrelevant oder wollen wir als Gemeinde aufstehen und sagen, nein, Kirche, Gemeinde ist die Antwort auf die Fragen der Welt und ist Gottes Antwort. Er hat seinen Sohn gesandt. Wenn wir jetzt, ich möchte einfach nochmal Paulus selber zu Wort kommen lassen. Er hat das, was er überall gesagt hat, zusammengefasst in seinem Brief an die Korinther. Da hat er das zusammengefasst, was er gesagt hat im ersten Kapitel, 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern. Und es ist jetzt fast so, als würde dieser Apostel Paulus auch heute zu uns sprechen. Als würde er heute gerade in dein Wohnzimmer kommen und als würde er gerade mit dir reden. Und du kannst richtig hören, wie er auch zu allen anderen Menschen, die er auf seinen drei Reisen und dann auf der Reise nach Rom getroffen hat, wie er mit ihnen geredet hat. Er hat geschrieben und sagt, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist eine Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Allenfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Und vielleicht sitzt du gerade jetzt in deinem Wohnzimmer, in der Küche, an deinem Schreibtisch, wo auch immer du bist, vielleicht sogar und in freier Natur, ist ja heute möglich, mit deinem iPad, iPhone, mit deinem Smartphone, mit deinem Empfangsgerät. Und vielleicht hast du diese Entscheidung für Jesus Christus noch nicht getroffen. Und vielleicht spürst du, aber es ist eigentlich dran. Ich schaue schon den dritten und vierten Gottesdienst und irgendwie spricht mich das an und irgendwie sollte ich diese Entscheidung treffen. Vielleicht möchtest du diese Entscheidung heute treffen und heute sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dein Nachfolger werden. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte dich bitten, dass du mir alles das vergibst, die Bibel nennt es Sünde, alles das, was du mir vergibst, was mich von dir und deinem Vater trennt. Ich möchte, dass das, was du am Kreuz für mich erlitten hast, dass du da meine Schuld auch mit wegnimmst. Denn Paulus sagt, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Und das sind die folgenden entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben, auch für deine. Christus hat praktisch den unüberwindbaren Graben zwischen dir und dem Vater überbrückt. Er hat gesagt, ich schaffe einen Weg, dass du zurück zum Vater kommen darfst, dass du mit Gott in Ordnung kommst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und ich möchte nochmal betonen, zu der damaligen Zeit, in der Paulus losgezogen ist und in jeder Stadt eine Gemeinde, eine Versammlung, eine Ekklesia gegründet hat, eine Kirche gegründet hat, gab es keine Bibel. Es gab das Alte Testament, es gab die hebräische Bibel, aber das Neue Testament war noch nicht zusammengestellt. Und Paulus fasst nochmal zusammen, was er den Menschen wesentlich gesagt hat. Und das ist, Jesus ist für deine Sünden gestorben, er wurde begraben und nach 3 Tagen hat Gott ihn von den Toten auferweckt, auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als er auferstanden hatte, sich zunächst Petrus gezeigt, dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus, dann allen Aposteln. Und als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Die Geschichte haben wir gerade gehört, die hat uns Lukas erzählt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Paulus sagt, ich war eigentlich der Allerletzte. Und wenn du dachtest, du wärst der Allerletzte, kommt gerade Paulus davor gesprungen und sagt, nein, nein, halt, Moment, du bist nicht der Allerletzte, ich bin der Allerletzte. Für mich gab es keine Hoffnung mehr. Ich war wie eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Und er hat wirklich ganz fürchterliche Dinge zu verantworten gehabt und ganz große Schuld auf sich geladen. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Gott hat gesagt, den will ich benutzen. Er hat nicht gesagt, weil er so große Schuld auf sich geladen hat, kann ich ihn nicht benutzen, kann ich ihn nicht als meinen Boten senden, sondern ich werde ihm vergeben, ich werde seine Schuld vergeben und ich werde ihn dazu gebrauchen, dass mein Evangelium in die ganze Welt hinauskommt. Und das ist tatsächlich gelungen. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Paulus hat unglaublich gearbeitet, damit du die Botschaft der Erlösung hören kannst. Und auch, wenn du möchtest, ein Nachfolger Jesu wirst. Paulus ist verantwortlich dafür, dass das Evangelium in die Welt gekommen ist. Paulus ist dafür verantwortlich, dass überall in der Welt jetzt Menschen von Jesus Christus hören, verstehen, was das bedeutet und ihr Leben Jesus anvertrauen. Überall in der Welt, auch in Amberg, auch in der Oberpfalz, auch in Bayern, auch in Deutschland. Und ich frage mich, was hält dich heute zurück, eine Entscheidung für Jesus zu treffen? Warum möchtest du keine Entscheidung für Jesus treffen? Was hält dich zurück, anderen Menschen zu erzählen, was dir wichtig ist? Natürlich, wir brauchen ein bisschen Mut. Aber wir brauchen keinesfalls so viel Mut, wie die Menschen damals brauchten. Weil damals hat es bedeutet, dass wenn sie Jesus Christus als Herrn, als Messias, als auferstandenen Herrn bezeugten, hat das bedeutet, dass sie oft das mit ihrem Leben bezahlen mussten. Das kostet es dich heute nicht. Es kostet dich vielleicht, dass du belächelt wirst. Es kostet es vielleicht, dass du den ein oder anderen Freund nicht mehr hast danach. Aber ich vermute mal, es wird viel besser sein, als du denkst, und die Menschen um dich herum werden dir dankbar sein, dass du ihnen davon erzählst, was Jesus dir bedeutet. Ich möchte dich noch einmal einladen, und vielleicht möchtest du diese Einladung weitergeben, zum Ausgangspunkt Teil 2 am Dienstag, den jetzt kommenden Dienstag um 18.30 Uhr. Wir wollen dem weiter nachspüren, wer war Jesus Christus, und anschließend dann, wenn du möchtest, in einem WebEx-Meeting, da werden wir uns dann auch vielleicht persönlich begegnen. Du bekommst alle Informationen, die du brauchst, während der halben Stunde, sodass du dich da anmelden und einloggen kannst. Dann können wir über den Glauben miteinander ins Gespräch kommen und du kannst deine Fragen stellen. Und wir können miteinander lernen und uns davon erzählen, was uns Jesus bedeutet. Die Botschaft des Evangeliums, und das lernen wir von Paulus, ist nicht dazu da, dass wir das für uns und bei uns behalten, sondern es ist dazu da, dass es hinauskommt zu den Menschen. Und vielleicht bist du niemand, der jetzt gleich losreist und überall, wo du hinkommst, Gemeinden gründest, aber vielleicht kannst du anfangen, in deinem Umfeld mehr davon zu reden, was dir Jesus bedeutet, wie du Jesus erlebst. Vielleicht kannst du auch Menschen davon erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat und was sich dadurch verändert hat. Und so dazu beitragen, dass die Kirche neuen Glanz bekommt, dass die Gemeinde neuen Glanz bekommt, eine neue Ausstrahlung bekommt und neu relevant wird für unsere Gesellschaft. Und jetzt beten wir noch gemeinsam das Vaterunser. Und wenn du möchtest, dann sprichst du das einfach jetzt mit. Wir beten es wieder so, wie wir es gewohnt sind. Lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe mich riesig gefreut, dass du heute da warst. Wir bleiben noch einen Moment online. Vielleicht magst du noch deine Fragen stellen und auch jetzt mit uns chatten. Vielleicht magst du nachher nochmal um 17 Uhr einschalten und ein paar Freunde mitnehmen und nochmal über diese Frage nachdenken. Was bedeutet Kirche in unserer Zeit und wie können wir beitragen? Und wenn nicht, dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder zur gewohnten Zeit. Bis dahin, ich freue mich drauf. Auf Wiedersehen.